Das wird jetzt richtig, richtig spannend nochmal. Es kommt der Regen nochmal dazu. Und dann auf einmal switcht der Worldfeed zu Charles Leclerc. Und wir denken uns alle, Bruder, was passiert denn hier eigentlich gerade? Warum ist der Mann eigentlich auf den harten Reifen? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist Zeit für die Post-Weekend-Show von Kanada und Perke. Boy, oh boy, was ein Wochenende. Wir brauchen gar nicht drüber reden. Ich sag es, was wir beide denken. Das Wochenende der Saison 2024. Mindestens eines der besten Rennwochenende der letzten Jahre gewesen. Ich kann mich an wenige Rennwochenenden zurückerinnern, die bei weitem so geil waren über die letzten 5-6 Jahre gestreckt. Also wir hatten da ein Hockenheim 2018, glaube war es, oder 2019, wo Vettel dann wo Verstappen gewonnen hat, Vettel auf P2, wo die Mercedes rausgecrashed sind. Dann hatten wir zum Beispiel Abu Dhabi 21, was ein absolutes Weltklasse-Rennen war. Wir hatten Zandvoort 23 letztes Jahr und jetzt haben wir Kanada 2024. Es war Perfektion durch und durch.
Es war wirklich ein sehr, sehr geiles Wochenende, wie du gesagt hast. Bis jetzt definitiv das Wochenende der Saison. Kanada delivered eigentlich oft. Wenn es da gerade zum Wetterchaos kommt, was ja immer mal wieder der Fall ist in Kanada, dann delivert diese Strecke. Und deswegen mag ich sie auch so sehr. Weil da, wenn du nach Kanada kommst, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit auf Chaos sehr hoch. Und überleg mal, die hätte am Anfang der Saison gesagt, nach den ersten so 2-3 Rennen, dass wir in ein paar Wochen ein Rennen haben, in dem die Top 4 innerhalb von 5 Sekunden sind im Rennen. Das hättest du nicht geglaubt. Das hätte niemand geglaubt.
Und das ist einfach geil. Und vor allem, wenn du bedenkst, wenn du im Qualifying guckst, dass die Top 3 innerhalb von 0,02 Sekunden waren.
Es ist geil, es ist geil. Und wenn du dann auch noch siehst, dass es 3 verschiedene Teams waren im Qualifying und auch im Rennen, das ist einfach geil. Und dann fehlt auch noch das Team, was wir eigentlich da oben erwartet haben. Dazu kommen wir aber gleich sicherlich noch. Das ist einfach ein schönes Rennwochenende gewesen. Aber wir wollen mal nicht zu sehr vorgreifen, würde ich sagen.
Packen wir den Rewind rein und gehen zu FP1 zum Anfang des Ganzen, wa?
Genau, und zwar FP1, da war erstmal Regen, Regen, Regen. Und da fand ich es ja schon, da fand ich erstmal schon die erste Kuriosität. FP1 beginnt, aber die Boxengasse bleibt zu. Das heißt, die Zeit ist runtergelaufen, aber du durftest nicht rausfahren, weil halt zu viel Regen, zu viel Wasser auf der Strecke. Irgendwann konntest du da rausfahren, aber auch nicht so ewig, weil dann gab es auch noch mal einen Unfall. Und es gibt eine Person, die mir da besonders leid tat, und das ist Jack Doohan. Der arme Mann darf ein freies Training fahren für Alpine, darf Ocon ersetzen, wie, gehe ich mal von aus, nächstes Jahr dauerhaft. Aber er darf dann mal ein erstes freies Training fahren, aber viel kommt da nicht wirklich auf die Strecke. Das tut mir ein bisschen leid.
Ja, also FP1 war grundsätzlich sehr, sehr wenig Runtime. Und was hat Doohan bekommen letztendlich? Eine wirkliche Outlap? Mehr war es ja gar nicht mal. Er ist ja nicht mal eine richtige Runde gefahren. Er hatte eine Outlap eigentlich nur, die in den letzten, was, anderthalb Minuten der Session gestartet wurde, wenn ich mich nicht irre. Also der Mann hat, um es auf gut Deutsch zu sagen, ziemlich die Arschkarte gezogen dieses Wochenende mit seiner FP1-Session. Es ist sehr, sehr schade, vor allem wenn man bedenkt, dass Alpine theoretisch gesehen jetzt nicht mal mehr eine weitere FP1-Session an Doohan geben muss, wenn sie nicht Bock drauf haben. Aber ich vermute mal, du hast es angesprochen, du und höchstwahrscheinlich nächste Saison eh der Fahrer für Alpine, also gehe ich davon aus, dass sie ihm noch eine geben werden. Natürlich dann auch wieder Esteban Ocon rausnehmen werden, weil warum solltest du einen Pierre Gasly rausnehmen, wenn du Esteban Ocon nächstes Jahr eh nicht mehr da hast. Aber FP1 an sich sonst recht ereignislos, weil es war halt größtenteils Regen.
Richtig. Eine Sache wollte ich noch sagen. Wenn ihr nicht wisst, wer Jack Doohan ist oder nicht groß wisst oder mehr wissen wollt über ihn, dann haben wir auf Twitter eine kleine Fahrervorstellung über ihn gemacht, indem wir seine ganze Karriere mal zusammengefasst haben, wie er denn jetzt zum Punkt zum Reservefahrer und vielleicht baldigen richtigen Formel-1-Fahrer gekommen ist. Das könnt ihr alles auf unserem Twitter-Account nachlesen. Und damit können wir eigentlich FP1 schon abhaken, weil was ist da nicht, genau. Was da passiert, gar nichts, fertig.
Vielleicht als kleine Annotation noch, der Undercut-Account auf Twitter, nicht Under-Account, das wäre auch wild, der Undercut-Account auf Twitter, einfach @undercut.de. Solltet ihr recht einfach finden, lasst gerne mal ein Follow da, dann, weil da kommen die ganze Zeit News, solche Threads, wie Perke eben gepostet hat, oder halt grundsätzliche Updates von unsererseits bezüglich Racing oder ja, dem Podcast eigentlich.
Richtig, der Plan ist es jetzt immer, wenn irgendein Rookie oder jemand ein freies Training übernimmt oder so, ihn mal kurz in einem kleinen Thread vorzustellen. Jetzt mit Jack Doohan hat jetzt den Anfang gemacht. Mal sehen, wann der nächste Formel-2-Pilot oder Reservefahrer oder wer auch immer ein freies Training fahren darf. So, müssen wir über so. FP2 und FP3 wirklich reden?
Nein, können wir skippen.
Super.
Also die fand ich jetzt wirklich nicht so ereignisreich, wenn ich ehrlich bin.
Super, dann gehen wir direkt ins Qualifying rein. Und da sind wir direkt mit einem Kracher gestartet, sag ich mal. Und ich rede nicht darüber, dass Hülkenberg nur 19. war, was schon mal sehr wildes Ergebnis ist. Nein, ich rede über einen Mann, der erst kurz zuvor seinen Vertrag verlängert hat und mit dem Selbstbewusstsein des neuen Vertrages sein Auto mal auf P16 gestellt hat. Und das ist Sergio Perez, der zum zweiten Mal in Folge, das zweite Rennwochenende in Folge, im Qualifying komplett enttäuscht, folglich dann auch im Rennen komplett enttäuschen wird. Ja, Perez, ich dachte vielleicht, ey, der hat einen neuen Vertrag, der hat keinen Druck, jetzt fährt er vielleicht mal ein, zwei gute Rennwochenenden wieder. Ne, überhaupt nicht. Q1 raus, er wird von Pierre Gasly rausgeworfen, Logan Sargeant hat ihn mal wieder outqualified, was so traurig ist, wenn man drüber nachdenkt. Sergio Perez hat es mal wieder nicht gebracht.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich hab's dir gesagt. Aber ich hab's dir gesagt.
Ja.
Du hast ja wirklich sehr dran festgehalten, dass Perez jetzt nicht wieder den Perez macht und das jetzt wieder in alte, unangenehme Muster verfällt, sage ich jetzt mal.
Ja, vielleicht muss ich da ein bisschen zurückrudern. Vielleicht ist es doch der alte Perez, den wir wiedersehen.
Vor allem, weißt du, was ich daran so funny finde? Jetzt gerade diese Vertragsverlängerung und er macht ein Wochenende, ein Katastrophenwochenende. Also dieses Wochenende war, wenn du mich fragen würdest, mit eines seiner schlechtesten jemals bei Red Bull.
Wahrscheinlich schon Q1 raus, dann Rennen erst nicht vorgearbeitet und dann einen Unfall gehabt. Das war gar nichts. Komplett wochenendübergreifend. Manchmal ist es ja so, dass er Samstag schlecht ist, aber sich wenigstens ein bisschen noch vorarbeitet im Rennen. Aber selbst wenn er dieses Rennen zu Ende gefahren wäre, hätte er sich ja nicht ewig weit vorgearbeitet. Das war ja immer irgendwie also, in einer schlechten Region.
Also so oder so, dieses Wochenende für Perez war historisch gesehen auch schon eine Katastrophe, weil Perez war in Kanada nie gut. Ob im Red Bull, ob im Racing Point, Perez war in Kanada oder auch im Force India nie wirklich souverän, sage ich jetzt mal. Er war nie der beste Fahrer in Kanada. Aber mit einem Auto, was ein Verstappen gefühlt eine Runde weiter nach vorne bringt, das ist unterirdisch. Vor allem, dass du dann auch Kanada, okay, Monaco eine Strecke, wo du nicht überholen kannst. So be it, ist okay, kann ich akzeptieren. Aber, dass du in Kanada eine Strecke mit 3 DRS-Zonen mit mehr als genug Potenzial zum Überholen in sogar leicht mixed conditions es nicht schaffst, von so weit hinten nach vorne zu fahren, das finde ich tough.
Ja, das ist das Schlimmste daran. Er schafft es nicht mal in komischen Bedingungen nach vorne zu kommen. In normalen Bedingungen hätte er es erst recht nicht geschafft, glaube ich. Aber in diesen komischen Bedingungen, wo niemand so richtig wusste, wo es wirklich auch zeitweise aufs Talent vom Fahrer einfach ankommt, in diesen tricky Bedingungen, in diesen Übergangsphasen, wo es langsam von nass zu trocken wird, wenn der Regen wieder so langsam leicht einsetzt, wo es wirklich, wo das Auto nur eine Teilrolle spielt, sondern wirklich das Talent des Fahrers die größte Rolle übernimmt, sag ich mal. Nicht mal dann schafft es ein Sergio Perez an Leuten wie Kevin Magnussen oder so, obwohl über Kevin Magnussen reden wir gleich nochmal, der hat was ganz anderes gemacht, aber an irgendwelchen Leuten, die nicht vom Talent so hoch angesiedelt sein sollten wie Perez, nicht mal da schafft das vorbeizukommen und das ist ein bisschen traurig. Und ja, Red Bull hatten jetzt noch weitere 2,5 Jahre an der Backe, wenn sie den Vertrag weiterlaufen
und
lassen.
Wir haben es gesagt, Perke, es war unserer Meinung nach ein Fehler, Perez zu verlängern und ich glaube nicht, dass das jetzt die neue Season-Leistung wird, aber das war so, glaube ich, der erste Schlag ins Gesicht. Also
das auf jeden Fall.
Und ich glaube, da wird, wenn das noch ein paar Mal passiert, sich Dr. Helmut Marko auch, ich sage jetzt mal, sicherlich nicht sanft zu äußern, so wie wir ihn kennen. Da werden sicherlich die einen oder anderen Kommentare auch von der Seite dann kommen. Ich meine, er hat erst dieses Wochenende bezüglich Daniel Ricciardo schon wieder was gesagt. Er hatte bis jetzt ein einziges gutes Rennen und alle anderen waren unterdurchschnittlich. Und Daniel Ricciardo hat bis jetzt noch nichts gemacht dafür, um tatsächlich in diesen Red Bull-Sitz zu kommen. Aber da ist ja sowieso zu Ricciardo, können wir auch gleich dann im Qualifying-Ergebnis kommen, gab es ja auch noch einiges an Kritik, die wir gleich noch mit ansprechen können. Aber bevor wir da hinkommen, Perke, würde ich sagen, schließen wir Sergio Perez Quali erstmal ab, weil es war bodenlos, darüber brauchen wir nicht groß weiter reden. Und kommen zu Ferrari, welche den, glaube ich, mit größten Schock im Qualifying gemacht haben, nämlich, dass beide Ferraris im Q2 rausgeflogen sind.
Ja, für Charles Leclerc hat es für P11 gereicht, für Carlos Sainz lediglich für P12. Und das ist wirklich keine gute Leistung, wenn du da siehst, wer auch vor Ferrari steht, dass ein Williams vor Ferrari steht, dass beide Aston Martin vor denen stehen, dass beide V-Cups vor ihnen stehen, was auch in dieser Saison nicht so oft passiert ist, dass beide Mercedes vor ihnen stehen. Wahrscheinlich noch gar nicht passiert diese Saison, aber Mercedes war dieses Wochenende einfach super drauf, muss man sagen. Aber das darf dir nicht passieren. Du hast mal einen Aussetzer, ist okay. Jetzt vielleicht das schlechte Wochenende des Jahres, das richtig schlechte Wochenende des Jahres abgehakt, weil im Rennen ging es ja jetzt auch für Ferrari nicht bergauf, da ging es ja nur noch bergab. Wenn es einmal in der Saison passiert, kann man es irgendwie verzeihen, aber dabei sollte es jetzt auch bleiben. Aber das gerade in Charles Leclerc, der Qualifying-Gott, sage ich jetzt einfach mal, in diesem ganzen Grid, für mich der beste Qualifying-Fahrer im ganzen Grid, dass der es nicht in Q3 schafft, Sainz genauso wenig. Und es war ja nicht mal knapp, oder? Doch, es war knapp. Sorry, mein Fehler, es war sehr knapp. Aber trotzdem, das darf nicht passieren, dass du sagst vor dem Rennwochenende, wir erwarten einen Dreikampf um den Sieg zwischen uns, McLaren und Red Bull. Und dann fliegst du mit beiden Autos in Q2 raus. Das darf nicht passieren.
So, Perke, und jetzt, du hast gesagt, es war doch knapp. Jetzt sag ich dir, aber eigentlich war es nicht wirklich knapp.
Ja, von den reinen Zeiten, gesehen, wenn man nur auf die Zeiten guckt. War es knapp.
Aber wenn man mal einen Tag weiter guckt, dann war es gar nicht knapp, weil der Ferrari hat ja auch nichts wieder gut machen können.
Das ist richtig.
Sind beide weiter hinten rumgedümpelt und am Ende des Tages haben sie ein Double DNF gehabt. Also, da kommen wir zwar auch nochmal drauf zu sprechen, aber das war ein absolutes Katastrophenwochenende. Und bei Gott, ich bin Ferrari-Fan selber, aber ich habe es so genossen, dass die Tifosis, die wirklich Hardcore-Tifosis, so aufs Maul bekommen haben, weil sie haben nach Monaco gesagt, wir sind im World Championship Fight drin, wir können das hier machen. Die haben sich so hochgehypt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das war die eiskalte Quittung dafür, dass man in einem Rennen, wo man nicht überholen kann und auf Pole steht, gewinnt. Okay. Aber das dann auch tatsächlich auf einer Strecke, wo es dann drauf ankommt, wo man überholen kann und alles in Mixbedingungen gut fahren muss, es dann nicht hinbekommt. Das war die eiskalte Quittung für dieses ganze Hochhypen von den Tifosis. Und ich fand es so verdient. Also ich habe es richtig enjoyed.
Wobei man bei Charles Leclerc natürlich verteidigend sagen muss, besonders im Rennen, er hatte die meiste Zeit des Rennens, wo er drin war, Engine-Probleme. Das heißt, er hatte nicht seine volle Leistung. Das muss man natürlich seiner Verteidigung sagen. Carlos Sainz hat keine Entschuldigung, aber Leclerc immerhin.
Und er war auch nicht viel schneller.
Ja, der war auch nicht viel schneller, aber Charles Leclerc hat immerhin eine kleine Ausrede, warum es im Rennen dann nicht weiter nach vorne ging.
Ob die dann letztendlich groß was verändert hätte, wenn
das wissen wir natürlich
es jetzt nicht gewesen. Das wäre jetzt ein What-If-Moment, aber ich glaube ehrlicherweise nicht. Wenn man gesehen hat, wie Sainz sich über das Rennen hin und her gezogen hat, da wäre nicht mehr drin gewesen als Top 7.
Ja.
Und selbst das wäre eine Katastrophe. Also ja, es ändert nichts an der Tatsache, dass es einfach ein mies bodenloses Wochenende für Ferrari war.
Absolut richtig. Für wen es kein mies bodenloses Wochenende war, besonders der Samstag, ist George Russell. George Russell setzt sich in diesen Mercedes, der auch an den freien Trainings jetzt nicht schlecht aussah.
Sie haben ja ein Upgrade bekommen.
Richtig,
haben einen neuen Upgrade bekommen gehabt.
Haben mal wieder
sehr gut zu funktionieren.
Haben mal wieder gesagt, sie haben jetzt ihre Probleme verstanden. Sie verstehen das Auto. Das haben sie, glaube ich, zum 100. Mal seit den letzten 2-3 Jahren gesagt. Aber vielleicht stimmt es ja dieses Mal wirklich. Denn George Russell setzt sich in dieses Auto und fährt auf Pole Position. Zeitgleich mit Max Verstappen. Aber George Russell hat die Zeit vor Max Verstappen gesetzt. Deswegen stand er am Ende auf Pole. Und das hat mich dann doch überrascht.
Können wir eigentlich mal ganz kurz festhalten, dass diese Zeit, die beide gesetzt haben, unfassbar satisfying ist. 1:12:00:00.
Das ist schon geil. Und man muss.
Wie geil.
Man muss auch sagen, wer die Runde oder wer die Ziellinie 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter weiter hinten gewesen, dann hätte Verstappen Pole geholt. Weil man hat gesehen, wie er auf dieser Geraden, auf der Startzielgeraden, kontinuierlich auf George Russell aufgeholt hat und wirklich viel länger hätte die Strecke für George Russell nicht sein dürfen. Aber am Ende ist die Strecke so lang, wie sie ist. George Russell stand auf 1, Verstappen eben nur zeitgleich. Und dann haben wir einen Lando Norris dahinter, auch nur 21.000stel dahinter, auch ein Augenzwinkern passt dazwischen, bis Lando Norris dann über die Ziellinie gekommen ist. Und das ist einfach geil zu sehen, dass du drei Autos hast, die so nah beieinander sind. Und es sind ja eigentlich nicht nur die drei Autos. Die Top 5 sind innerhalb von 2 Zehntel. Das ist einfach geil zu sehen. ganz einfach. Geiles ja, Qualifying gewesen. Geil. Spannung bis zum Ende. War eine super Session.
So, aber es bleibt nicht nur bei den Perke, denn wir haben natürlich auch noch andere Honorable Mentions, die wir unbedingt loswerden müssen. Wir haben es erzählt, Danny Ricciardo hat oft ein Average, teilweise Under-Average Wochenende, aber manchmal Perke, manchmal. Da hat er ein Wochenende, wo er absolut brillant fährt und überdurchschnittlich unterwegs ist. Und im Qualifying hatte er so ein Wochenende. P5 hat er sich gesichert im Qualifying, was in diesem V-Cup, der to be fair auf der Strecke sehr gut funktioniert hat, immer noch eine mehr als respektable Leistung ist. Und nicht nur das, denn auch Alex Albon hat es mit dem Williams ins Q3 geschafft.
Jawohl. Also, Daniel Ricciardo hatte jetzt sein zweites gutes Wochenende dieser Saison. Viel mehr könnte es ja nicht mehr werden. Der hat ja seine guten Rennen fast schon aufgebraucht jetzt. So, Miami war klasse von ihm. Also, nicht das komplette Wochenende, sondern eher Sprint, Qualifying und Sprint waren da klasse von ihm. Jetzt hier, Qualifying klasse, Rennen super gefahren. Ja, es war ein super Wochenende. Sein Teamkollege Yuki Tsunoda auch in Q3 gewesen. Das heißt, V-Carb generell super Qualifying. Du hast es angesprochen, Alex Albon mal wieder Q3 geschafft. Es wären auch Back-to-Back-Punkte für ihn drin gewesen, hätte da nicht ein gewisser Spanier ihn abgeräumt im Rennen. Und was ich auch noch erwähnen möchte, wo wir ja in den letzten Wochen oft drüber geredet haben, ey, Downfall von Aston Martin, was ist mit diesem Team los, es geht nur weiter nach hinten. Auch die haben es geschafft, beide Autos in Q3 zu bringen, mit Fernando Alonso auf P6, mit Lance Stroll auf P9. Auch eine beachtliche Leistung, so kann man auch mal zurückkommen. Deswegen, das Qualifying war eine super Session, hat Spaß gemacht, einfach das zu gucken. Ganz einfach.
Also es war auf jeden Fall das beste Qualifying des Jahres bis jetzt, fand ich. Und gefühlt war dieses Qualifying besser als die gesamte 2023er Saison.
Eigentlich schon, ja.
Also dieses Qualifying war wirklich ziemlich nah dran an Perfektion, was Qualifying angeht, weil es war unfassbar spannend, unfassbar knapp. Und du hattest einfach Schocker drin mit Ferrari, mit Perez. Und es hat einfach gebockt zuzugucken. Aber wir haben es angesprochen, Daniel Ricciardo hat dieses gute Wochenende jetzt gehabt, beziehungsweise das gute Qualifying, hat es auf P5 gesetzt. Und es gab viel Kritik auch im Vorhinein. Ich habe es vorhin gesagt, Dr. Helmut Marko hat Daniel Ricciardo kritisiert. Aber nicht nur er, sondern wahrscheinlich eher die Story des Wochenendes, kam von Jacques Villeneuve. Und der hat nämlich gesagt, ich zitiere, "Why is he still in F1? You all talk about those first two seasons he was beating a Vettel that was burnt out and trying to invent things. Then he was beating for half a season an 18-year-old Verstappen. He stopped beating anyone after that. I think it's his image that has kept him in F1 more than his actual results."
Das könnte von uns kommen, das Zitat.
So, und genau darum habe ich eine Story auf Undercut Insta gemacht und habe auch darunter geschrieben, glaube Villeneuve hat den Undercut Podcast gehört.
Ja, das ist quasi das, was wir seit Wochen sagen, obwohl man dazu sagen muss, wenn ich das richtig im Kopf habe, Ricciardo hat auch Hülkenberg im Renault geschlagen. Ja, also er hat noch jemanden danach geschlagen, nach dem halben Jahr Verstappen im Red Bull. Er war, meine ich, richtig besser als Hülkenberg. Aber natürlich, wir sagen es auch immer, Ricciardo lebt von seinen ersten ein, zwei Jahren bei Red Bull, lebt von seinem Image, lebt davon, dass er ein Riesentalent war, lebt davon, dass er 8-maliger Rennsieger ist. Ich glaube, 8-mal war es. Und seit Jahren kommt da nichts mehr. Das ist 1:1 das, was wir seit Wochen hier predigen. Das ist 1:1 das, warum wir sagen, er soll keinen neuen Vertrag bei V-Cup bekommen. Auch wenn ich ihn unfassbar liebe. Ich glaube, Daniel Ricciardo ist in meinen Top 3, Top 5 Favorite-Fahrern of all time. Ich mag ihn einfach als Charakter sehr. Aber irgendwann muss man sehen, dass es Ricciardo einfach nicht ist. Er hatte jetzt ein gutes Wochenende. Er hatte in Miami einen guten Tag mit dem Samstag. Aber das hast du dann halt einmal alle 5, alle 10 Rennen von ihm. Und das reicht nicht. Aber trotzdem, ey, er hat jetzt P5 geholt im Qualifying, er hat P8 im Rennen geholt. Wir können ihn jetzt auch einfach mal loben. War ein super Wochenende, im Qualifying besser gewesen als der Teamkollege im Rennen auch. Super Sache, gutes Wochenende. Glückwunsch, Danny.
Genau. Also man muss ja auch, oder wie sagt man so schön im Englischen, credit where credit is due. Also da auch mal Props geben, wo man Props geben muss. aber es war wirklich ein gutes Wochenende von Ricciardo. Keine Sorge, das nächste wird wahrscheinlich wieder schlechter.
Absolut.
ist auch ein bisschen böse, das jetzt so zu sagen. Aber leider ist es wahrscheinlich die Realität. Perke, ich würde sagen, damit konkluden wir jetzt erstmal das ganze Qualifying den ganzen Samstag. Und ich würde sagen, wir bewegen uns mehr in Richtung Rennsonntag. Und da haben wir jetzt einiges vor uns. Das wird eine lange Liste. Da müssen wir jetzt durch. Aber ich muss muss gleich sagen, ich habe sehr, sehr Bock darauf. Und im Anschluss haben wir sogar noch ein paar News abseits vom Rennen, die mir auch gerade jetzt noch in der Aufnahme wieder dazugekommen sind. Nämlich, Perke, wir haben noch gar nicht über die 2026er FIA Regulations geredet, stimmt, über die wir Post auf Insta gemacht haben. Oder über die Gerüchte, dass Carlos Sainz angeblich bei Williams bzw. Audi jetzt endgültig unterzeichnet haben
soll. Wollen wir es heute machen oder machen wir es Donnerstag?
Ich würde es gleich heute mit reinmachen, weil ansonsten halt sind wir eine Woche hinterher
an den News.
So sei es. Dann würde ich sagen, machen wir das gleich mit rein. Aber kommen wir zum Rennsonntag. Fangen wir an beim Start. Es hat geregnet und es war ein herrlicher Start. Der Start wirklich so, als würden die Autos von der Line wegkriechen. Es war wirklich sehr wenig Traktion und dadurch hat man richtig schön gesehen, wie es eben sehr lange gedauert hat. Aber bevor wir zu der ersten großen, Kollision kommen, zur kleineren Kollision kommen, würde ich sagen, gucken wir uns mal eine Sache an, die noch auf
die vor dem den Start Grid passiert ist.
Die vor dem Start. Und wir haben ihn gerade angesprochen, Daniel Ricciardo, der Mann hat es geschafft, einen Fehlstart hinzulegen. Was ich aber viel kurioser daran fand, und darüber haben wir gestern auch privat auf WhatsApp geschrieben, Perke, Daniel Ricciardo hat für diesen Fehlstart letztendlich eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Das hat mich verwirrt, weil meines Wissens nach, und ich hatte es auch nachgeguckt, ist ein Fehlstart eine Durchfahrtsstrafe. Ja. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, und ich habe auch noch weiter nachgeguckt gehabt, warum es nur eine 5 Sekunden Zeitstrafe war. Weil eigentlich ist ein Fehlstart eine Durchfahrtsstrafe. Und so ist es ja auch, wenn du F1 Game spielst, dass wenn du auf einmal einen Pre-Start hast oder den Jump startst, dann eigentlich durchfahren musst.
Die Stewards wollten ihm eins seiner drei guten Wochenende Ende des Jahres nicht versauen. Das ist meine einzige Erklärung. Die dachten sich, ey, komm, der steht jetzt einmal vorne hier. Alle drei Monate steht er mal vielleicht da. Lassen wir es vielleicht durchgehen. Das ist die einzige Erklärung, also, die ich dafür habe.
Die einzige Erklärung, die ich mir noch denken könnte, weil es gibt diese Klausel, dass unter besonderen Umständen die Stewards mildere Strafen vergeben können. Das habe ich gelesen gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stewards vielleicht die Wetterbedingungen in Rücksicht mitgenommen haben und dann gesagt haben, ey, es waren schwere Wetterbedingungen und er stand nicht viel oder er ist nicht viel zu früh oder stand nur leicht irgendwie irgendwo drüber. Keine Ahnung, aber das ist so das Einzige, was ich mir denken könnte, warum man nicht die Durchfahrtsstrafe gibt, sondern nur 5 Sekunden. Falls ihr mehr dazu wisst, schreibt uns gerne auf Insta oder auf Twitter, weil es würde mich ehrlich mal interessieren, weil ich nichts dazu wirklich finden konnte. Weil alles, was ich gefunden habe, darauf hindeutet, dass die normale Strafe eine Durchfahrtsstrafe ist, was ich auch so in Erinnerung hatte. Wäre also mal interessant, das zu wissen, falls ihr mehr wisst.
Gut, haben wir Ricciardo jetzt, glaube ich, komplett für die Folge abgehakt. Ich glaube, sein Name wird nicht mehr fallen oder nicht mehr groß fallen. Gehen wir zu einer anderen Berührung, die wir am Start hatten, nämlich zwischen Sergio Perez und Pierre Gasly. Es war eine Berührung, wo auf einmal Pierre Gasly da ein bisschen vor Perez auftaucht und ihn dann so mitnimmt. Perez konnte da relativ wenig für, sag ich mal, aber Gasly wahrscheinlich auch nicht viel.
War einfach ein Racing Incident.
Es waren schlechte Bedingungen, es war Start, alles ging drunter und drüber. Die berühren sich, passiert, gerade am Start, wo alle auf einem Haufen sind, würde ich jetzt keinem auch nur irgendeine Schuld dafür geben.
Ja, ich glaube, auch wenn uns eher was von den ersten Runden wirklich in Erinnerung bleibt, Perke, dann ist es, wie die Haas Boxengasse explodiert es mit riesigen Gehirn, weil das so eine Big Brain Sache war, was die da am Anfang gerissen haben, die sich leider dann ein bisschen im Nachhinein so ein bisschen, naja, wieder selbst aufgelöst hat, aber am Anfang unfassbar Big Brain. Beide Haas recht weit hinten gestartet und die haben einfach die Full Wets bzw. die X-Wets, Extreme Wets drauf gemacht. Und die waren so viel schneller als der Rest auf den Inters. Die sind da durch. Magnussen war Vierter zwischendurch. Also das war crazy, was die damit gemacht haben.
Ja, hättest du mir vor dem Rennen gesagt, ey, du wirst heute am Start sehen, wie Kevin Magnussen in 4 Runden 10 Positionen gut macht. Und zwar normal, ohne dass irgendwie alle vor ihm in die Box gehen, sondern er überholt 10 Leute in den ersten 4 Runden. Hätte ich gesagt, was bist du denn für ein Vogel? Was willst du mir hier erzählen? Aber es ist passiert, weil Haas, wie du gesagt hast, die Full Reds draufgepackt hat auf beide Autos. Hülkenberg ist auch durchgekommen, nicht so gut wie Magnussen, aber na gut, er ist auch 5 Positionen weiterhin gestartet, muss man dazu sagen. Nee, gar nicht 5, er ist nur 3 Positionen weiterhin gestartet, weil ja die beiden Saubers aus der Box gestartet sind. Aber das war schon krass, wie die da durchs Feld geflügt sind. Es war eigentlich klar, lang wird es nicht halten, weil die Strecke wird immer trockener mit der Zeit. Das war auch Haas bewusst, deswegen haben die dann irgendwann Hülkenberg reingeholt. Nee, Magnussen haben sie reingeholt. So.
Als erstes haben sie Magnussen reingeholt.
Und dann Hülkenberg ein bisschen draußen gelassen, um zu hoffen, dass er die anderen, die auf Inters unterwegs sind, ein bisschen aufhält, damit Kevin Magnussen wieder aufschließen kann und im Endeffekt so eine Plus-Minus-Null-Aktion gemacht hat damit, dass er nicht so viel verliert. Hat am Ende nicht so gut geklappt. Hülkenberg ist auch irgendwann in die Box gekommen. Beide waren am Ende außerhalb der Punkte, aber diese ersten 10, 15 Runden von Haas waren sehr schön anzusehen.
Ich glaube, am Ende waren sie doch P11 und P12.
Genau, Hülkenberg sogar vor Magnussen am Ende.
Aber also, wie gesagt, das hat sich am Ende dann so ein bisschen wieder aufgelöst, der Vorteil, den sie sich erschafft haben. Aber nichtsdestotrotz, es war einfach eine richtig geile Big Brain Strategy am Anfang. Und natürlich musst du auch sagen, Haas war einfach in der Position, um das machen zu können. Weil sie sind eh hinten gestartet, du hast nichts zu verlieren. Anders als Red Bull, wenn die vorne starten, die können nicht einfach die X-Reds drauf machen und dann sagen, ey, wir probieren es und gamblen, weil im schlimmsten Fall machst du einfach, sag ich jetzt mal, Charles Leclerc gehst auf Slicks, wenn eigentlich Regenbedingungen sind und versaust dir voll dein Rennen, wozu wir auch noch kommen. aber das kannst du dir einfach nicht leisten als Frontrunner. Genau, so, dann springen wir nach Runde 6, Perke. Und da dachte ich schon, da kriegen wir das erste Safety Car, als die Kamera dann geswitcht ist und wir auf einmal einen Williams, nämlich Logan Sargeant, geradeaus in die Kamera gepointet hatten. Aber Logan Sargeant hat dann den Rückwärtsgang gefunden und hat es dann weiter geschafft, ohne Probleme. Jedenfalls for the time being.
Müssen wir noch groß über ihn reden? Müssen wir es noch groß machen? Nächstes Jahr wird er nicht mehr Formel 1 fahren und das auch zu Recht. Und ich glaube, ich habe dir auf WhatsApp sogar geschrieben, ich weiß gar nicht, wenn ich Massage angucke, weiß ich gar nicht, ob Latifi wirklich so schlecht war.
Ja, und ich habe deine Frage in den Undercut WhatsApp-Channel weitergeleitet mit Umfrage, wer war besser, Sargeant oder Latifi. Und 33 Leute haben im Undercut-Channel mit abgestimmt und tatsächlich sagen 23 von den 33, dass Latifi besser war. Na Mensch,
da bin ich ja gar nicht so allein mit der Frage. Das freut mich doch.
Ja, also sehr interessant. Kleiner Shoutout an den Undercut WhatsApp-Channel an der Stelle. Aber ja, also Sargeant, vor allem, was mir so leid getan hat für Sargeant, er hat teilweise im Q2 richtig, richtig strong ausgesehen. Hat dann auf einmal eine Bombenzeit rausgehauen, die ihn auf P5 gebracht hat. Und dann dachte ich mir so in dem Moment, boah, vielleicht kann das ja wirklich endlich ein gutes Wochenende für Sargeant werden. Dann ist er im Q2 ausgeschieden und von da an ging es bergab. Dann habe ich mir gedacht, na super. Toll. Aber kommen wir zurück ins Rennen. Wie gesagt, Runde 6, Sargeant gerade ausgefahren. Und dann hatten wir angesprochen bereits, der Haas hat dann den Boxenstopp gemacht mit Magnussen und mit Nico Hülkenberg. Aber es war bei Kevin Magnussen nicht normaler Boxenstopp. Der hat ein bisschen gedauert. Ich dachte als erstes, es war der Call von Magnussen, dass er reingekommen ist und dann letztendlich die Reifen nicht ready waren. Aber nein, Perke. Das Team hat ihn reingecallt und war selber nicht ready.
Ja, das ist natürlich verrückt. Das ist natürlich dann wieder Haas at its best. Ne? Du haust eine Bombenstrategie erstmal raus oder haust einen Bomben Anfang des Rennens raus und dann verkackst du es so in der Box. Ich weiß nicht, wie das passieren kann. Ich verstehe es nicht.
Der war fast 9 Sekunden stationary.
Ja, es ist Haas. Da überrascht es mich dann auch irgendwie nicht. Das ist Haas, da passiert sowas. Das hinterfrage ich gar nicht richtig. So, bei Haas ja, passiert.
Das ist richtig. So, springen wir von Haas aber an die Spitze des Rennens, nämlich Max Verstappen verbremst sich in Turn 1 rein, welcher ja zu dem Zeitpunkt Zweiter war, verliert Zeit dadurch, sodass Norris aufschließen konnte und Norris überholt ihn dann letztendlich zum ersten Mal im Rennen auf der DRS-Geraden runter zur Wall of Champions und Boxengasse. Damit hat sich Norris dann in den, sag ich mal, langsam trocknenden Bedingungen, weil der Regen ja aufgehört hatte, dann endlich P2 gesichert und konnte dann auf Russell losgehen. Und wir wissen, Norris in dieser Phase hat unfassbare Pace gehabt, hat sich Russell geholt, welcher sich dann verbremst hat. Also Russell wurde von Norris auch wieder selbe Gerade runter zur Boxengasse überholt, die lange Gerade der ersten der beiden DRS-Zonen da überholt. Russell verbremst sich in diese S-Schikane rein bei der Wall of Champions und dadurch schlüpft Verstappen sogar noch durch. Ich weiß noch, ich habe es noch richtig vor Augen, wie Russell da durchfährt durch diese, du hast ja so diese, na, Streckenbegrenzung, wo du dann durchfahren musst, diese Marker, und dadurch verlierst du ja dann nochmal ein bisschen Zeit und Russell kommt dann, zieht komplett rüber auf die rechte Seite, um Verstappen zu blocken, und Verstappen zieht aber eiskalt komplett nach links raus, als wäre es Karrieremodus in F1 24 und zieht rüber ohne Rücksicht auf Verluste und schießt vorbei an George Russell.
Da möchte ich sagen, dass das nicht gut oder nicht schön von Russell war. Da einfach, er kommt zurück und dass er da direkt auf die Ideallinie zieht, fand ich nicht gut von Russell, weil er da direkt vor Verstappen zieht. Wäre Verstappen vielleicht kleinen halben Meter weiter vorne gewesen, dann hätte es dann auch gekracht, weil irgendwann kannst du nicht mehr reagieren, fand ich nicht gut von Russell, wollte ich nur anmerken.
Ja, aber so eng war es nicht.
Ja, trotzdem also, fand ich es nicht gut.
Weil das Ding ist halt, du musst bedenken, wenn es knapp gewesen wäre, dann hätte sich die Rennleitung es auch angeschaut gehabt. Aber es war noch schon ein bisschen Platz
dazwischen. Trotzdem mochte ich nicht, ganz ehrlich.
Ja, aber na klar, man kann auch langsamer rauffahren. Aber da bist du wieder bei der Diskussion, welcher Rennfahrer fährt langsam dann zurück auf die Strecke, weil er weiß, er verliert dann Platz.
Das ist auch richtig.
Also ich fand's hart, aber ich fand's jetzt noch nicht übertrieben hart. Und somit ging es eigentlich. Auf jeden Fall, Russell hat nicht nur die Führung dann innerhalb von zwei Kurven verloren, sondern tatsächlich auch P2 gleich noch mit dazu. Also ist Russell dann schön von P1 auf P3 runtergestapelt und Norris in die Führung, Verstappen auf P2. Ich hatte es aber auch gerade angesprochen, Perke, diese Übergangsphase, als es dann von den Inters auf die etwas trockenere Strecke gekommen ist, die McLaren hatten unfassbare Pace. Das war unreal.
Ja, Lando Norris hat sich die, wie heißt es, 7-Meilen-Stiefel, 9-Meilen-Stiefel, welches von beiden ist es? Ich glaube, 7-Meilen-Stiefel. Da hat er sich die angezogen und ist einfach mal, was waren es, phasenweise 5 Sekunden weggefahren von Max Verstappen.
Der hat in irgendwie 2 Runden, hat er irgendwie 4,5 Sekunden
ja, das war crazy. Piastri ist auch mit einer unfassbaren Pace an Russell und dann Verstappen rangekommen. Für die hätte die Phase wahrscheinlich gar nicht lang genug dauern können, weil die da so geflogen sind, das habe ich noch nicht gesehen. Es war geil zu sehen und zu dem Zeitpunkt dachte man, ja, wenn jetzt nichts passiert, wird Norris das Ding gewinnen.
Und aber, Piastri Zweiter.
Ja, aber es ist noch einiges passiert, sag ich mal. Norris hat nicht gewonnen, Oscar Piastri wurde nicht Zweiter, Oscar Piastri wurde auch nicht Dritter, Oscar Piastri wurde auch nicht Vierter, aber darauf kommen wir gleich noch. Aber zu dem Zeitpunkt sah eigentlich für mich alles aus, nach einem auf jeden Fall McLaren-Doppelpodium mit einem Lando Norris-Sieg.
Ja, aber Perke, Runde 25 hatte andere Pläne für dich. Und damit, beziehungsweise nicht nur Runde 25, sondern ein Fahrer, der ja schon einmal etwas gerade, sage ich mal, in die Kamera gepointet hat, ein paar Runden zuvor, nämlich in Runde 6. Logan Sargeant dachte, er macht mal wieder ein Comeback in den World Feed der Übertragung, weil er ja sonst nicht gezeigt wird, und setzt das Auto in die Wand. Ja, hat Logan Sargeant dann den kleinen Crash provoziert, wodurch das Safety Car dann letztendlich rauskam und wir ja dann noch ein bisschen mehr Action bekommen haben, weil von da an wurde es wieder ziemlich wild in der Boxengasse.
Richtig, in der Boxengasse wurde es wild, denn Regen kam wieder und eigentlich sind die meisten in die Box gegangen, außer ein einziger Fahrer. Lando Norris hat sich gedacht, bleiben wir draußen. Man muss sagen, Lando Norris hatte auch viel weniger Zeit zum Entscheiden, weil er ja, wie gesagt, 5-6 Sekunden vor P2, P3 war. Deswegen musste er halt viel schneller zu einem Ergebnis kommen. McLaren hat sich gedacht, beziehungsweise Lando Norris hat sich gedacht, nee, ich bleib noch draußen.
War es nicht sogar so, dass Norris gar nicht mehr rein konnte, weil das Safety Car also gerade in dem Moment kam, wo Norris schon vorbei war?
Also sie haben noch kurz am Funk diskutiert, aber das war nicht viel Zeit, also sehr, sehr, sehr wenig Zeit.
Weil es wurde ja im Nachhinein gesagt, das Safety Car effed me over.
Ja,
also das quasi, wie es ihm in Miami geholfen hat zum Sieg, hat es ihm diesmal den Sieg so weggenommen.
Das auf jeden Fall, denn Max Verstappen, George Russell und der Rest, eigentlich alle haben sich dafür dann entschieden, in die Box zu gehen, neue Inters zu holen. Und Lando Norris ist dann eine Runde gefahren und dann erst in die Box gekommen. Ist dann auf P3 wieder rausgekommen, hat die Führung also an Max und George Russell verloren. Aber das war zu dem Zeitpunkt auch noch, sage ich mal, okay. Denn man wusste, Lando Norris hat die Pace, der kann zurückkommen auf jeden Fall. Das passt irgendwie so.
Genau, also es war auf jeden Fall nochmal komplett durchgewürfelt, das Feld, was das Rennen wieder nochmal interessanter gemacht hat, weil auf einmal war alles nicht mehr, wie es vorher war. Und was man vielleicht auch noch erwähnen muss, Perke, in der Boxengasse, wir hatten ja gesagt, es war Drama, nämlich George Russell hat Max fast noch überholt in der Boxengasse. Das war richtig, richtig knapp, weil Red Bull tatsächlich es nicht geschafft hat, Max sehr schnell abzufertigen. Also relativ, der Stopp war immer noch 2,6, aber der von Mercedes war halt 2,2 oder 2,1 und damit war es wirklich knapp, sodass Max Verstappen teilweise neben George Russell aus der Box rausgefahren ist, weil das wirklich so, so close war und es war einfach wirklich die Kirsche auf der Torte, Pack, the cherry on top. Es hat einfach so das Rennen nochmal besser gemacht, dieses Safety Car, weil es alles nochmal durchgewürfelt hat und es so viel mehr Spannung reingebracht hat. Aber du hast es gesagt, Lando Norris verliert die Führung an Max und George und fällt damit auf P3 zurück. War auch richtig knapp mit Oscar Piastri, da hat auch nicht viel gefehlt, dann wäre auch noch Oscar durch gewesen, aber letztendlich Oscar weiterhin auf P4 gewesen. So, wir haben es gesagt, der Regen hat neu eingesetzt, wir dachten, ey, das wird jetzt richtig, richtig spannend nochmal, es kommt der Regen nochmal dazu und dann auf einmal switcht der Worldfeed zu Charles Leclerc. Und wir denken uns alle, Bruder, was passiert denn hier eigentlich gerade? Warum ist der Mann eigentlich auf den harten Reifen?
Ja, die haben sich gedacht, ey, neuer Regen, dann gehen wir doch mal auf Slicks einfach. Die Strategen haben, irgendwas müssen die sich dabei gedacht haben. Und ich finde, ich habe diesen Funkspruch bis heute nicht vergessen. Ja, gut, das Rennen ist jetzt auch noch nicht so ewig her, aber diesen Funkspruch habe ich noch im Kopf. So mäßig, ja, das regnet jetzt noch 2 Runden. Halt irgendwie durch, danach wird das gut. Ja, aber, ja. Aber nach diesen 2 Runden war Leclerc halt schon 40 Sekunden hinter dem Rest des Feldes. Das heißt, selbst das hätte ihm gar nichts gebracht. Aber ich fand diesen Funkspruch einfach so geil. Halt das Ding irgendwie auf der Strecke, das regnet jetzt noch 2 Runden, danach passt das vielleicht. Das war so ein geiler
Funkspruch. Ich hatte dir doch auf WhatsApp sogar das geschrieben gehabt, wie viel Leclerc dann verloren hatte. Warte, das finde ich. Genau, 18,5 Sekunden allein in der letzten Runde.
Das ist gar nicht aufgegangen. Leclerc hat es auf der Strecke gehalten, aber es hat ihm gar nichts gebracht. Der ist dann auch nicht viel später wieder in die Box gekommen, hat auf Inters gewechselt. Ich meine, das war auch der Stop, als er wieder auf Inters gegangen ist, als sie den Engine Reset gemacht haben und damit die Engine-Probleme dann gelöst haben, indem er dann einfach einmal quasi wie ein PC runtergefahren und wieder hochgefahren ist, hat er mit der Engine so gemacht. Danach ging es auch mit seiner Engine wieder. Aber die Strategie bei Ferrari, also wir haben uns ja in der Vergangenheit häufig lustig gemacht über Ferrari-Strategien. Ja, diese Saison eher nicht, aber in der Vergangenheit ist es häufig der Fall gewesen. Und gestern ist der Punkt gekommen, an dem man es wieder machen darf. Warum setzt du einen Fahrer in Regenbedingungen auf Slicks? Ich verstehe es nicht.
Und vor allem, was auch noch, das haben wir auch sogar, ich glaube, das haben viele am Rand gar nicht mitbekommen. Es gab ja so ein bisschen kleine hitzige Diskussion am Funk zwischen Leclerc und seinem Race-Engineer. Der hat gefragt, wie viel er auf der Geraden ja verliert ein paar Runden zuvor. Und dann hat er gesagt, it's a lot, keep pushing. Und er hat dann nur so gesagt, ey Brudi, wenn ich dich frage, was ich verliere, dann will ich eine Antwort darauf haben. Und dann hat er nur so gesagt, 0,5 Seconds.
Na, na gut, er und sein neuer
Race-Engineer.
Genau, danke schön. Die müssen sich auch erstmal finden. Die sind jetzt seit Imola ein Team. Die müssen sich auch erstmal finden. Der Renningenieur muss wissen, wie Charles Leclerc tickt, wie er immer drauf ist. Leclerc muss es auch andersrum erstmal verstehen. Das muss sich einspielen, das passiert. In ein paar Rennwochenenden wird es so nicht mehr passieren. Obwohl Leclerc am Funk auch immer mal wieder ganz gern ein Stinkstiefel ist, muss man auch sagen, der heult ganz gern am Funk rum. Er ist sehr sauer. Da haut er immer wieder. Jedes zweite Rennen höre ich, glaube ich, von Charles Leclerc. Ja, das werde ich jetzt nicht kommentieren, darüber reden wir später. Jedes zweite Rennen höre ich diesen Funkspruch von ihm. Gestern auch wieder. Leclerc ist ein Stinkstiefel, aber damit werden die schon klarkommen.
Ja, das glaube ich auch. Aber eine abschließende Sache, die wir zu diesem Leclerc-Ding jetzt noch sagen müssen, Perke. Er kam dann, nachdem er auf Inters gewechselt ist, aus der Box und er war, keine Ahnung, 3 Sekunden vor Max Verstappen. Ja, vor Max Verstappen, weil er wurde danach überrundet von den Top 5. Charles Leclerc wurde von beiden Mercedes überrundet und das, bevor wir GTA 6 haben, ist das krank.
Richtig. So, und dann können wir eigentlich ein bisschen in die Zukunft springen, würde ich sagen. Nämlich in Runde 45, wo diese Crossover-Phase immer doller wird, sage ich mal, und sich 2 der Top 3 dazu entscheiden, ey, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt gehen wir auf Slicks. Die meisten vom Feld, wenn ich mich noch recht entsinne, haben sich auch dafür entschieden, dass jetzt der richtige Moment ist. Verstappen und Russell sind in Runde 45 auf Slicks gegangen und Lando Norris ist draußen geblieben. Und ich bin zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das eine riesige Fehlentscheidung von Lando Norris sein wird. Das habe ich dir, glaube ich, auch auf WhatsApp geschrieben. So, was macht man denn bei McLaren da? Aber es war gar nicht so schlimm, denn Norris auf diesen Inters in dieser Crossover-Phase war wieder, wie in der ersten Crossover-Phase, richtig, richtig schnell. Und es sah fast so aus, als ob Norris trotz den Inters vor den beiden Slick-Fahrern Max Verstappen und George Russell bleiben würde.
Ja, vor allem, was man auch noch dazu sagen muss, du hast in Runde 45 Max und George in der Box gehabt. Das heißt, davor hast du Oscar Piastri in der Box und davor hast du Lewis Hamilton in der Box gehabt, die P4 und P5. Die haben das so richtig in Fahrt, glaube ich, erst gebracht, dass man sich dann entschieden hat, ey, wir gehen jetzt auf die Slicks, weil die Zeiten auch einfach besser waren. Ich glaube, Pierre Gasly war es hinten, der hat es mit als erster dann tatsächlich gemacht und man hat gesehen, Pierre Gasly hat einfach die Minisektoren richtig, richtig dominiert und richtig lila gemacht. Deshalb ist dann letztendlich auch recht schnell die Entscheidung gefallen. Aber ja, wir haben privat auf WhatsApp sehr viel darüber geschrieben gehabt, ob das jetzt der richtige Call von McLaren war. Und mit jeder Runde, die er weitergefahren ist, habe ich mir dann so gedacht, ey, der Abstand wächst aber und wächst und wird größer und Verstappen hat gar nicht die Temperatur in den Reifen tatsächlich drin, um da mitzuhalten, so mit der Pace von Norris. Das reicht für Norris. So, dann kam er in die Box und dann, man sieht so richtig, er ist eigentlich schon beim Pit-Exit und Verstappen kommt gerade erst auf diese Start-Zielgerade gefahren und dann beschleunigt Norris und Verstappen kommt immer näher und dann ist Norris schon wirklich beim Pit-Exit am Anfang dieser Kurve, wenn es in die Rechtskurve dann reingeht, ne? Und genau in dem Moment fährt Verstappen aber erst durch diesen Turn 1 quasi durch. Und dann denke ich mir so, ey Digga, das ist ja krass, Norris hat das wirklich geschafft, der hält das, das reicht. Und dann kommt Norris auch tatsächlich über diese Boxenausfahrtlinie. Und dann denke ich mir so, ey, der hat es wirklich geschafft, das ist krass. Und auf einmal kommt dieser Snap, weil die Reifen kalt sind, nicht auf Temperatur sind. Norris dreht es einmal quer, rettet es dann noch, reißt es wieder rum, das Auto, und Verstappen zieht durch. Und dann wirklich in den nächsten, keine Ahnung, 10 Kurven, Norris verliert so unfassbar viel Zeit und fällt dann auch recht schnell zurück, weil einfach die Reifen null auf Temperatur waren und Verstappen dann natürlich den Luxus hatte, dass man eben schon die Reifen auf Temperatur hatte. Der hat ja wirklich gefühlt pro Kurve teilweise eine halbe Sekunde verloren. Also es war ja irre.
Richtig. Und dann bleibt es ja nicht nur dabei, dass Norris von Max Verstappen überholt wird. Denn Lando Norris macht auch noch generell einen Fehler in die... Oder warte mal, bin ich jetzt falsch im Rennen? Irgendwo bin ich falsch.
Nein, abgebogen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Outlap von Norris gewesen. Das war schon eine Runde später. Aber das ist schon richtig. Norris ist dann deep in die Haarnadelkurve gefahren. Das Wort, was du so komisch findest, Perke. Haarnadelkurve.
Ja, das sehe ich jetzt so geschrieben vor mir und es sieht falsch aus. Aber logisch wird es so geschrieben, wie es geschrieben wird. Aber es sieht komisch aus, das Wort. Es tut mir leid, aber irgendwie, ich weiß nicht, was es mir, irgendwas macht dieses Wort mit mir.
Ja, auf jeden Fall. Norris dann deep in die Haarnadelkurve rein, dann sticht Russell viel enger rein, nimmt eine viel bessere Linie, kriegt ein besseres Exit und dann überholt Russell Norris dann tatsächlich auf der langen DRS-Geraden vor Startziel. Und man denkt so, oh, okay, jetzt Russell auf einmal wieder da. Der Mercedes sieht echt competitive aus. Vielleicht kann der ja jetzt Verstappen einfach mal angreifen. Ja, wäre schön gewesen, aber auch Russell hat dann in der darauffolgenden Runde, ich weiß nicht, ob es die darauffolgende war oder ob es die danach war, aber auf jeden Fall in den Runden danach hat Russell direkt einen Fehler gemacht, ist nach der allerersten DRS-Zone auf der linken Seite vom Circuit, wenn man jetzt so drauf guckt, voll über den Curb gefahren, in der Kurve danach, in dieser Rechts-Links-Kurve, hat den komplett mitgenommen, hat sich, glaube ich, also so sah es auch aus, der hat sich am Unterboden auch ein paar Teile abgefahren, weil da kam ein bisschen Carbon Fiber hinten raus, als er darüber gehuppelt ist und hat sich dadurch natürlich in eine schlechte Position beim Exit gebracht und Norris ist wieder vorbeigezogen.
So, jetzt sind wir bei Runde 53 und jetzt kommen wir zu einem Fahrer.
War eine wilde Runde.
Das war eine wilde Runde, denn jetzt kommen wir zu einem Fahrer, den wir schon im Qualifying sehr stark kritisiert haben, nämlich Sergio Perez. Und man guckt dieses Rennen und auf einmal sieht man links oben gelbe Flagge und man denkt sich, was ist denn jetzt los? Dann switcht das Live-Bild und auf einmal sehen wir den Heckflügel von Perez so schief hängen, wie ich ihn selten schief hängen gesehen habe.
Teilweise auch gar nicht mehr da.
Teilweise gar nicht mehr da. Und dann ist, da hat sich Perez einfach mal schön weggedreht, ist rückwärts in eine Wand geknallt, in der Schikane. Was ist das? In der einen Schikane da halt. In der ersten zweiten Schikane der Runde, sag ich mal.
In der Links-Rechts-Kurve vor der ersten DRS-Gerade.
Genau, zweite Schikane der Runde müsste es sein. Da.
Was
dreht
zweite
ihn.
Schikane der Runde?
Ja, du hast doch da nach der ersten Geraden hast du
fährst in Turn 1, Perke, du fährst in Turn 1 ja, rein, dann geht das links, zwei. Dann kommt ja, die langgezogene rechts, dann geht's gerade. So, warte mal, 1, also ich weiß gar nicht, ob, ich guck jetzt mir das Layout von Kanada an. Das
doch, 3, 4 müsste doch eine Schikane sein, oder nicht? Oder bin ich jetzt komplett blöd?
Kanada GP Strecke, das ist in Turn 6 gewesen, Perke.
Turn 6.
In Turn 6. Turn 1, okay, also dieser erste Knick vom Startziel in die Linkskurve ja, rein, gut. Zählt noch gar nicht als Turn. Das heißt, wir haben Turn 1, 2, dann geht es über den langgezogenen Teil, dann kommt diese schnelle 3, 4.
Ja, die
das
meine
geht dann
ich
in
als
diese enge,
Schikane.
Langgezogene 5 und dann kommen wir in die 6, wo Vettel es damals weggedreht hat, 2011 in der letzten Runde gegenüber Jenson Button, wo er das noch gerettet hat. Also quasi Perez ist dann aus 4, 5 in 6 quasi rein mit dem Heckflügel.
Genau, und dann war der Heckflügel kaputt, dann hat er es irgendwie noch in die Boxengasse gebracht, aber hätte es mal lieber nicht gemacht, Denn jetzt hat er im Nachhinein noch eine Strafe dafür bekommen, dass er mit einem nicht regelkonformen Auto gefahren ist und wird nächstes Rennen in Spanien eine 3-Platz-Grid-Strafe bekommen, weil er dieses Auto noch in die Box zurückgebracht hat, was einfach nicht regelkonform war mit dem Heckflügel.
Es war aber auch wichtig, weil Red Bull wollte natürlich auch unter keinen Umständen, gerade bei diesen engen Abständen, eine Safety Car durch den eigenen Fahrer korsen, was Max Verstappen natürlich gar nicht geholfen hatte, welcher sich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen Abstand wieder herausgebaut hatte. Also das wäre natürlich der ungünstigste Zeitpunkt für ein Safety Car gewesen, weil, wenn ich mich nicht irre, war der Abstand ja, glaube ich, so um die 5,5 Sekunden, den man zu dem Zeitpunkt hatte, auf George Russell auf P2, Lando Norris auf P2. Und deshalb wollte man natürlich bei Red Bull unter allen Umständen vermeiden, diese Safety Car zu provozieren.
Ja gut,
eine Runde später. Und hat Perez dann natürlich gesagt, komm in die Box zurück. Genau, aber eine Runde später
an genau der
wurde
gleichen
dann das Safety Car
fand ich auch
so oder so provoziert, weil Carlos Sainz auf einen nassen Teil gekommen ist und es weggedreht hat. Und bedauerlicherweise hat es ihn so blöd weggedreht und gespinnt. Und da kannst du auch nicht viel machen, weil Sainz war einfach Passenger. Was soll er da noch groß machen? Er ist einfach nur Mitfahrer, kann nichts mehr dagegen machen. Das Auto dreht sich weg und nimmt halt Alex Albon noch mit, welcher versucht, nach links auszuweichen. War natürlich unlucky, weil vor allem, wenn man bedenkt, dass Carlos Sainz natürlich noch bis in die Box fahren konnte und Alex Albon es so weggehauen hat und in die Wand reingeknallt hat, dass er dann halt da stuck war. Schade für Albon, hatte ein gutes Rennen, ein gutes Wochenende eigentlich.
Dieses da, wo du Albon erwähnst, dieses Doppelüberholmanöver auf der letzten Geraden in die Schikane rein vor der Wall of Champions. Dieses Doppelüberholmanöver, ich weiß nicht mehr, gegen wen es genau war, aber wo er erst einen Fahrer auf der Geraden überholt, aber dann der Fahrer, der noch davor war, so nah ist auf einmal, dass er da auch noch reinstechen muss in die letzte Schikane rein. Dieser Double Overtake war Weltklasse und ich fand es einfach schön zu sehen, dieses Überholmanöver.
Ja,
Überholmanöver genau. Des Wochenendes, sage ich.
aber nichtsdestotrotz, der Unfall in Runde 54 zwischen Albon und Sainz, auch wenn ich es wahrscheinlich einfach, also wenn ich eine Strafe zusprechen müsste, obviously Sainz, wenn ich keine Strafe zusprechen könnte, würde ich wahrscheinlich einfach sagen, es ist unlucky, es ist
ein Racing. Das sah gestern Abend aber noch anders aus. Gestern Abend
wurde mir auf WhatsApp geschrieben,
ich weiß nicht, wie man das halt keine Strafe geben kann.
Ja, ich habe es mir aber nochmal angeguckt, weil das Ding ist halt, er ist halt ein Passenger, er kann nichts machen ab dem Zeitpunkt, wo er die Kontrolle verliert. Wenn ich eine Strafe vergeben muss, dann obviously Sainz, weil er ist daran schuld, dass er die Kontrolle verliert. Aber realistisch gesehen ist es halt einfach eine unglückliche Verkettung von Ereignissen
gewesen. So sieht's aus.
Und dementsprechend würde ich sagen, Rennunfall abgehakt, fertig. Auf jeden Fall, das hat ein Safety Car provoziert. Und dann war in der Boxengasse nochmal ein bisschen Action.
Richtig, denn beide Mercedes sind reingekommen, haben sich gedacht, ey, jetzt wenn Safety Car ist, dann gehen wir nochmal auf frische Mediums. Und die waren auch echt gut. Denn als dann der Restart war, konnte Russell. Nee, warte, jetzt sehe ich hier den Punkt. Das stimmt ja schon wieder nicht, was ich hier sagen wollte. Jedenfalls, Russell hat sich am Ende mit den Mediums gut vorgearbeitet. So, die Mediums haben gut funktioniert. Am Ende ist Russell an beiden McLarens vorbeigekommen. Hamilton auch an einem. Es war die richtige Strategie, auf jeden Fall von Mercedes auf diese frischen Mediums zu gehen. Und nochmal, weil die waren ja auf harten Reifen, muss man ja dazu sagen. Das waren die einzigen beiden, wenn ich mich recht erinnere, die auf harten Reifen waren. Die anderen waren ja schon von vornherein auf Mediums. Und dann holen sich beide Mercedes nochmal frische Mediums, gehen von den harten runter. Es war auf jeden Fall der richtige Move in dieser Situation.
Also, genau. Beide Mercedes in die Box gegangen, frische Mediums geholt. Dadurch hat Piastri sich natürlich vorarbeiten können bis auf P3. George Russell ist auf P4 zurückgefallen, Hamilton auf P5. Nach dem Safety Car Restart, welche, muss man auch ganz klar sagen, Verstappen beide sehr schön gemanagt hat, die Restarts, muss man natürlich auch sagen, war dann ein Battle zwischen Russell und Piastri, wo auch, glaube ich, Meinungen auseinandergehen können. Bei uns in der Community im WhatsApp-Channel war es recht eindeutig, die Meinung von dem, was ich gesehen hatte, nämlich das Überholmanöver oder der Überholversuch von Russell gegenüber Piastri in diese letzte Kurve rein, bei der Wall of Champions dann. Und wenn ich jetzt mal fix in den WhatsApp-Channel reingucke, da haben wir auch abgestimmt und dann hatte ich gefragt, Undercut FIA, was sagt ihr zu dem Russell-Piastri-Ding gerade? Und dann haben tatsächlich 23-1 gesagt, es war Piastris Kurve,
ja,
anstatt Russells Kurve.
Auf jeden Fall.
Und auch George hat ja im Nachhinein gesagt, ey, es war gutes, hartes, fair Racing, was wir da hatten. Es waren halt schwere Bedingungen, es war nass und ich meine, Russell war halt nun mal auf der jetzt nicht idealen Spur und für ihn war es fein. Ich meine, gut, er stand auch letztendlich auf dem Podium. Aber Ich hätte es jetzt wahrscheinlich auch als einfach hartes, faires Racing abgestempelt. Ja,
es war dieser typische George Russell, dieser typische, bisschen so ein Tacken übermotivierter George Russell war es da in dieser Situation, den er immer mal wieder raushängen lässt, sage ich mal. Das ist George Russell, das kriegt man, glaube ich, auch gar nicht mehr so aus ihm raus. Damit muss man jetzt leben, dass er immer mal wieder einfach übermotiviert irgendwo ist. Aber ja, es war Piastres Kurve. Am Ende ist es gut gegangen. Am Ende müssen wir da Gott sei Dank nicht über irgendeinen Unfall reden und sagen, George Russell hat Schuld am Unfall. Er ist zwar zurückgefallen
auf P5 George Russell dann.
Richtig, aber am Ende ist alles glatt gegangen für George Russell erst recht. Denn der stand ja, wie du schon gesagt hast, am Ende auf dem Podium. Deswegen, das passt schon so.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Russell kriegt die Kurve dann nicht, fällt zurück, weil er durch diesen Pollard eben durch muss an der Seite, wo die Markierung ist. Hamilton schlüpft durch, aber nichtsdestotrotz. Gucken wir ein bisschen weiter. Runde 67. Dann der Mann, den ihr alle immer so lobt, hat sich dann gedacht, ey, das Wochenende war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Machen wir es mal schlecht.
Das ist völlig, du willst ihn schon wieder schlecht reden, es passiert. Das war sein erster Fehler der Saison. Den kannst du mal machen. Du hast mal, gerade in den Bedingungen, kannst du mal einen Fehler drin haben. Yuki Tsunoda war eigentlich immer für einen Fehler gut. Diese Saison hat das minimiert. Sein erster Fehler des Jahres in Kanada, das ist völlig okay. Das passiert. Kein Fahrer geht durch eine ganze Saison fehlerfrei durch. Außer vielleicht Max Verstappen. Aber bei dem werden Fehler halt auch nicht so bestraft, wenn du mit 30 Sekunden Vorsprung irgendwo rumfährst, wa? Aber
ja, tut er ja nicht mehr.
Ja, tut er nicht mehr. Aber wenn ich an letztes Jahr denke, hat er auch immer mal wieder einen Fehler drin gehabt und hat das Rennen trotzdem locker gewonnen. Fehler passieren. Es geht darum, Fehler zu minimieren. Das schafft Yuki Tsunoda dieses Jahr bis jetzt. Ein Fehler. Mein Gott, jeder Fahrer hat mal einen Fehler drin. Wie gesagt, schwere Bedingungen. Das passiert. Da muss man jetzt nicht irgendwie Yuki Tsunoda schlecht. Da muss man jetzt nicht irgendwie Yuki Tsunoda schlecht reden. Der fährt trotzdem eine unfassbare gute Saison.
Und trotzdem hat er sein Wochenende damit ruiniert.
Und trotzdem hat er einen Fehler gemacht, ja. Das passiert. Jeder versaut sich mal einen Fehler. Ich will nicht wissen, wie viele Fehler der für manche Goat Hamilton dieses Jahr schon gemacht hat, dass Yuki Tsunoda da jetzt einen einzigen Fehler gemacht hat.
Fun Fact, so be it. Lewis Hamiltons Statistik hat dieses Wochenende einen weiteren herben Schlag kassiert. Und zwar hat Lewis Hamilton dieses Jahr im Qualifying-Dilemma gehabt. Entweder bricht er seine Statistik aus 2024 nie in den Top 6 sich zu qualifizieren, oder er macht so, dass er sagt, ey, in Kanada habe ich mich nie schlechter als die Top 6 qualifiziert. Also eine dieser beiden Statistiken musste endlich brechen. Tja, am Ende des Tages, Lewis Hamilton wurde P7. Das heißt, Lewis Hamiltons Statistik nie schlechter als P6, sich in Kanada zu qualifizieren, war es dann am Ende des Tages nicht mehr.
Naja, schade, Lewis, war.
Ja, aber es ist nicht die Saison von Hamilton bis jetzt. Na, und das sehen wir auch recht eindeutig. Gerade mit den Ergebnissen. Und ich glaube auch, dass Lewis bei Ferrari ordentlich die Hand voll haben wird. Ich denke, er wird gut mit Leclerc battlen können, aber man sieht auch ganz klar, er ist nicht mehr auf dem Level, wo er mal war.
Wo er 2021 zum Beispiel noch war. Absolut.
Ja, oder 2020.
Absolut.
Aber es ist auch normal, das haben wir auch schon in einer Episode ewig besprochen gehabt, du bist halt irgendwann auch nicht mehr in deiner Prime. Und Vettel war auch nicht mehr in seiner Prime bei Ferrari.
Ja, so sieht's aus. Irgendwann bist du halt über deinen Zenit hinaus. Das ist was ganz Natürliches, das bei Hamilton jetzt passiert. Ist halt so. Ja, passiert. Was soll man da groß sagen? Am Ende hatte er ja trotzdem ein gutes Rennwochenende, auch wenn er hinter seinem Teamkollegen stand. Denn dieser Teamkollege, der angesprochene George Russell, hat dann nochmal Oscar Piastri überholt.
Erst Lewis Hamilton Oscar Piastri überholt hat.
Richtig, aber am Ende hat George Russell Piastri überholt. Und da hast du auch auf WhatsApp mir Wut entbrannt geschrieben, würde ich mal schon sagen.
Ja, da
warum
war
man denn ein Lando Norris, der eigentlich, wenn man das realistisch sieht, keine Chance hat, nochmal Max Verstappen wirklich zu holen und das Rennen zu gewinnen. Warum man ihn nicht benutzt, um Piastri einfach DRS zu geben, dass Lando einfach immer innerhalb dieser einen Sekunde vor Oscar Piastri bleibt, dass sich Oscar Piastri ordentlich wehren kann. Und an McLarens Stelle wäre das auf jeden Fall das Cleverste gewesen, weil man dadurch einen Oscar Piastri gehabt hätte, der wirklich was den Mercedes entgegenzusetzen hat, was er ja jetzt am Ende nicht hatte. Er hatte keinen DRS, die Mercedes hatten DRS, was soll Piastri da gerade auf der letzten langen Gerade machen? Damit hat man ein P2, P3 vielleicht ein bisschen weggeworfen, ein bisschen leichtfertig weggegeben, weil ein Doppelpodium war auf jeden Fall bis zum Ende hin drin, aber dass Piastri dann keinen DRS hat, hat ihn halt gekillt und er wurde am Ende von beiden Mercedes eingesackt.
Ja, also ich verstehe den Call, dass man sagt, ey, die Mercedes sind auf frischeren Mediums als wir und ey, wir haben noch eine Chance, Verstappen anzugreifen, die ich nicht gesehen habe, aber okay, sollen sie das denken. Man hätte in meiner Meinung nach einfach Norris wirklich an dieser Grenze vom DRS halten müssen, sodass Piastri gerade so noch drin ist, weil man hat gesehen, dass Oscar Piastri mit DRS unfassbar schwer zu überholen ist, gerade was auch den Mercedes von George Russell angeht. Und wir wissen, der Mercedes ist nicht das beste Straightline-Auto, also Straightline-Speed. Wir haben es ja auch gesehen, du hast gesagt, im Qualifying, Verstappen ist auf der Zielgeraden, wenn man die Rundenzeiten gesehen hat nebeneinander, immer näher rangekommen auf der Geraden, weil halt eben der Mercedes nicht das Straightline-Speed-Auto ist. Und genau da, glaube ich, hätte man durchaus ein Doppelpodium mit McLaren erreichen können, wenn man Piastri einfach im DRS von Norris gehalten hätte. Aber nein, man wollte unbedingt den Sieg haben, den man eh nicht erreichen konnte, meiner Meinung nach. Und somit hat man halt Piastri voll vor die, ja, vor die Hunde geworfen und letztendlich haben die Hunde ihn komplett aufgefleischt und zerfressen.
Aufgefleischt und zerfressen ist
wild. Ja, das ist wirklich wild, vor allem wenn man bedenkt, dass ich gerade eigentlich nur die Anfänge der beiden Worte getauscht habe.
Ja, na gut. Beide Mercedes
sind vorbeigegangen. Dann sei ich so noch mal richtig zerfleischt und aufgefressen.
Gut. Beide Mercedes sind vorbeigegangen. Das haben wir jetzt. Aber was dann auch nur schön war, dann war ja quasi ein Mercedes-internes Battle. Wer holt jetzt P3? Und man hat sie wirklich fighten lassen. Man hat gesagt, ey, ihr dürft fighten, ihr dürft es, wir erlauben es euch. Haltet es einfach clean und entscheidet dann für euch, wer P3 wird. Fand ich erstmal schön, dass man das bei Mercedes macht, weil gerade bei Mercedes ist man ja gewohnt, dass man da sagt, ey, Valtteri, bleib mal hinten. So, das ist mir da immer noch im Kopf geblieben, dass bei Mercedes war ja Team Order immer an der Tagesordnung, aber da ging es ja auch immer um die WM, muss man dazu sagen. Jetzt um den P3 durften sie kämpfen. George Russell hat das Duell für sich entschieden. Fand ich auch ein schönes Duell, hat Spaß gemacht. Und damit sind wir eigentlich auch am Ende des Rennens angelangt.
Nein, sind wir nicht.
Was hast du denn jetzt noch?
Weil eine Sache, die voll an mir vorbeigegangen ist und, glaube, voll an jedem vorbeigegangen ist, ist das Dilemma, was bei Alpine noch abgelaufen ist, was irgendwie niemand mitbekommen hat. Nämlich, Esteban Ocon was not happy with Alpine today. Here's what he had to say. No comment, I am too nice, I have done what I had to do, which is the most important, but you guys didn't do what you had to do, that's it. Das Ding ist, als Referenz, Ocon was told to let Gasly pass and try to attack Ricardo at the end. Ocon asked if they could swap back as Gasly couldn't get past. Alpine said no and told him to stay behind Gasly.
Natürlich. Ja, das ist
also Ocon hat auch von Anfang an gesagt, als man ihn gefragt hatte, ey, kannst du Gasly vielleicht vorbeilassen, damit er Ricardo angreifen kann, hat er gesagt, no chance. Keine Chance, dass das passieren wird, Jungs. Keine Chance, dass ich ihn vorbeilasse. Im Endeffekt hat er ihn vorbeigelassen. Dann hat Gasly versucht, Ricardo anzugreifen. Er hat es nicht hinbekommen. Dann hat Ocon gefragt, ey, können wir wieder switchen? Ich habe ihn durchgelassen. Was soll das? Dann hat Alpine gesagt, nein. Und die Scheiße ist so am Dampfen bei Alpine.
Das ist auch asozial von Alpine. Zeig, wie es ist. Wenn du dem Fahrer sagst, ey, wir switchen zurück, wenn er es nicht schafft, dann hast du es auch zu machen am Ende. Und dann am Ende ist es noch
etwas. Ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt haben,
wir switchen zurück am Ende. Trotzdem hast du es zu machen aus Respekt, auch wenn Ocon am Ende des Jahres nicht mehr Fahrer von Alpine sein wird. Am Ende ist es noch etwas glimpflich ausgegangen, würde ich sagen, weil beide am Ende Punkte geholt haben. Gasly wurde 9., Ocon 10. Deswegen ist das noch vielleicht okay.
Aber du weißt, wie Racing-Fahrer sind.
Natürlich, aber überleg mal, es wäre, glaube ich, noch schlimmer gewesen, wäre Gasly jetzt 10. geworden und Ocon 11. deswegen, dann wäre es noch mehr dann wäre Ocon noch saurer gewesen. Aber natürlich, das finde ich unfair von Alpine. Klar, Gasly ist der, wenn einer bleiben wird von beiden, dann bleibt Gasly, weil Ocon wurde ja schon bestätigt, dass er von Alpine weggehen wird. Trotzdem hast du ihn jetzt nicht wie direkt zu behandeln. Trotzdem ist das jetzt dieses Jahr immer noch dein Fahrer. Du musst mit ihm noch irgendwie durch dieses Jahr kommen. Du bist auf ihn angewiesen, dass er dir Punkte holt, damit du Geld verdienst. Ja, da finde ich, hätte man auch am Ende zurückswappen können. Wenn man jemanden vorbeilässt und der versucht, den davor noch zu attackieren und es nicht schafft, dann gehört es für mich zum guten Ton, wieder zurückzutauschen am Ende. Aber bei Alpine hat man noch nie im Leben was von gutem Ton gehört. Generell auch diese beiden Fahrer verstehen sich nicht, wissen wir jetzt schon, haben wir zu Genüge besprochen. Alpine ist ein Chaos-Team geworden und das wird sich so schnell nicht ändern.
Ja, Aber ich find's schön, dass es an echt vielen Leuten vorbeigegangen ist, mir inklusive, bis ich's gesehen habe
vorhin. Auch. Mir bis jetzt vor 2 Minuten.
An
mir
weil das ist halt auch null im F1-Broadcast aufgetaucht. Also es wurde halt auch nie irgendwie die Radio-Messages eingeblendet im Worldfeed oder irgendwas. Also es war so ein schönes, verstecktes Thema, was, glaube ich, so im Nachhinein erst wirklich hervorgekommen ist. Aber naja. So. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende des Rennens angekommen, aber nichtsdestotrotz haben wir auch noch eine weitere Sache, die als, ja, zur Siegerehrung eigentlich gehört, nämlich, dass die Siegertrophäe in Kanada AI generiert wurde. Das finde ich vogelwild, dass das passiert ist, um dein Lieblingswort mal wieder zu verwenden.
Vogelwild.
Vogelwild, weil du hast ja normalerweise richtig Leute, die sich Mühe geben und diese Trophäe designen. Ach,
schade,
und
das ist auch richtig. Leider.
Ja, es ist ja auch richtig ein Job, der damit entsteht. So, ey, du kannst die Trophäe für F1 machen, weißt du? Da gibt's ja richtig Leute, die professionell sowas machen, Trophäen herstellen und sowas. Es ist, also was heißt herstellen? Das Herstellen muss ja trotzdem gemacht werden, aber das Design, weißt du?
Ja, und so schön und fand einfach, ich die Trophäe es ist jetzt auch
AI nicht. Generiert. So nein, sie sah nicht schlimm aus, aber es ist einfach schade um den einen Job, der damit
wegfällt. Das auf jeden Fall. Muss man nicht machen. In nächster Zeit kann das gerne wieder von Menschen gemacht werden. Dann also haben
ich
die sag vielleicht
so,
auch
was
Einziges,
die,
Einzigartiges mal an sich.
Ich nehme lieber die Monkey-Trophäe als ja, diese AI-generated.
Boah, das ist schon.
Sag nichts gegen Monkey. Monkey war Peak.
Ich fand die schrecklich, die Frankreich-Trophäen da machen. Ich fand die schrecklich.
Big Ape. Digga, dieser Affe war so geil.
Gut. Oh, das Rennwochenende ist fertig, würde ich sagen, oder?
Genau, das Rennwochenende beendet. Es war sehr, sehr interesting, Perke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber bevor ihr jetzt abschaltet, wir sind noch lange nicht durch mit der Episode. Wir haben noch ein paar Themen, die wir hier bereden müssen. Das geht hier noch ein bisschen. Ich würde jetzt noch mal ganz fix in die Standings gucken. Updated Standings nach Kanada. Max Verstappen 194 Punkte, Charles Leclerc 138 Punkte, Lando Norris 131 Punkte, Carlos Sainz 108 Punkte und nur auf P5 Sergio Perez mit 107 Punkten, dann Oscar Piastri auf 6 mit 81 Punkten, George Russell auf 7 mit 69 Punkten, Lewis Hamilton auf 8 mit 55 Punkten, Fernando Alonso auf 41 Punkten auf P9 und dann auf 10 Yuki Tsunoda mit 19 Punkten.
Na gut.
Weiter würde ich jetzt nicht gehen.
Nee, das
dann
reicht,
glaube ich. Konstrukteurs-WM. Ferrari hat einen bitteren Schlag kassiert, aber Red Bull hat ja auch nicht ewig weit ausbauen können, weil Perez ja im Nirgendwo war. Red Bull 301 Punkt, Ferrari 252, McLaren 212, Mercedes 124, Aston Martin 58, RB 28, Haas 7, Alpine 5, Williams 2, Kick sauber 0.
Gut. Haben wir das auch abgehackt? Und dann gehen wir jetzt neben die Rennstrecke, würde ich sagen.
Ich würde erstmal noch fix F1 Fantasy gleich abmachen, wenn ich jetzt gerade hier bin.
Ah, nee, du, ich würde gerne, dass du Kicktipp übernimmst. Das würde ich gerne so machen. So.
Ich bin halt gerade in der F1 Fantasy App schon drin.
Dann überlasse ich dir trotzdem P2 von Kicktipp. Den darfst du dann trotzdem announcen. Das ist okay für mich. So, Master clever gemacht. Vor der Episode habe ich dir extra gesagt, du übernimmst heute Kicktipp. Du übernimmst immer Kicktipp, aber zufällig heute nicht. So, P1 bei Kicktipp hat gehört LNS Corp 3, P2. Du weißt es auch, wer P2 geholt hat. Sag es doch bitte.
Der einzig wahre Perkepax.
Dankeschön. Das war tatsächlich mal das erste gute Wochenende. Damit stehe ich jetzt insgesamt auf 187 Punkten. Auch cool. Und auf Chillig. P3 dieses Wochenende war Serchan.
Gesamtführung?
Oh, jetzt bin ich schon wieder aus Kicktipp rausgegangen. Hast du recht, das habe ich jetzt schon wieder vergessen.
Dann mache ich erstmal fix F1 Fantasy. Das Wochenende in Kanada gewinnt Bayerische Motorenwerke. GGs. Dann Fighters 1.0 mit 155 Punkten geteilt mit Lion Racing auf 2. Und dann Scheuchle Racing Team auf 4 mit 148 Punkten. Ich glaube, ich habe auch gerade die Teamnamen vorgelesen und tatsächlich nicht die eigentlichen Username, aber die Leute wissen schon.
Die Leute wissen das richtig.
Gut, dann insgesamt vorne haben wir, jetzt nehme ich auch die richtigen Namen hier, die stehen, Maurice auf 1 mit 1843 Punkten, dann auf 2 Felix mit 1769 Punkten und Leonie auf 3 mit 1658 Punkten.
Sehr gut. Bei Kicktipp hat sich in der Gesamtwertung auch nicht wirklich was verändert. Die Top 3 sind unverändert geblieben. Auf Platz 1 mit 250 Punkten Simon der Echte. Auf Platz 2 mit 248 Punkten, also sehr, sehr knapp, Fossi Bear. Und auf 3 mit 241 Punkten. Charlotta, Carlotta, eins von beiden wird es wahrscheinlich sein.
Es bleibt bis heute ein Rätsel. Wenn du das hörst, schreib uns mal auf Insta, wie der Name ausgesprochen wird. Dann machen wir es in der nächsten Episode richtig.
So, wenn du da noch in den Top 3 bist. Ja, sonst ja. Fliegst du komplett raus aus der Folge. So.
Das war jetzt ein bisschen Hartberg.
Na, aber so ist es ja. Wir lesen ja die Top 3 vor, das passt. Ja, du bleibst schon noch da.
So, kommen wir zu den eigentlichen News. Abgesehen vom Rennwochenende haben wir folgende News. Olli Berman hat angeblich bei Haas unterschrieben. Ist nicht mein Punkt, den ich da reingeschrieben habe. Das heißt, ich habe keine Infos dazu. Perke, ich glaube, da kannst du mich...
Nee, ich habe da auch jetzt ein bisschen die aufklären. Infos sind alles, was ich da reingeschrieben habe. Das sind alle Infos, die wir haben. Berman hat angeblich bei Haas unterschrieben und es soll in den nächsten Wochen offiziell gemacht werden. Mehr Infos gibt es da nicht.
Hast du eine Quelle?
Das ist es. Ich habe eine Quelle... Natürlich habe ich die. Warte, lass mich das noch mal kurz raussuchen.
Auf Twitter von User 387583XBC.
Das wurde uns auch auf Insta in den DMs geschickt extra.
Oh, Mann, ey.
Lass mich
schön.
Das kurz mal nachschauen.
Ich lasse dich.
Das ist nett. hier.
Oh Mann.
Ich habe den Insta-Beitrag von Racing News. Die haben, aber die sehen mir relativ legit aus. Die haben auch über 50.000 Follower. Die haben gesagt, Berman soll schon unterschrieben haben und es soll in den nächsten Wochen offiziell gemacht werden.
Gut, dann halte ich da aktuell immer noch eine Klammer drum.
Klar, Klammer noch drum, aber wir gehen ja so oder so davon aus, dass es passieren wird, dass Berman nächstes Jahr fährt. Deswegen wäre es jetzt keine große Überraschung für mich, wenn es wirklich so wäre.
Genau. So, dann kommen wir zu den nächsten News und zwar rund um Carlos Sainz. Wer uns auf Insta folgt, was ihr sowieso machen solltet, wenn ihr es noch nicht tut, Undercut Podcast, einfach bei Insta suchen und dann findet ihr uns direkt. Immer Qualitätsposts, immer schön da, immer up to date, auch in den Insta-Stories. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Carlos Sainz hat laut The Objective sich entschieden und die Tinte aufs Papier gebracht. Der Spanier hat entweder, und das ist das große Entweder, bei Sauber/Audi oder Williams-Final unterzeichnet. Aktuell, mit dem, was wir aber am Wochenende gehört haben, dass James Vowles gesagt hat, Carlos Sainz ist unser Number One Priority Target bei Williams, gehe ich felsenfest davon aus, dass es Williams ist, wo Carlos Sainz unterschrieben hat. Die offizielle Ankündigung soll noch vor dem spanischen Grand Prix passieren und der ist bald. Also das heißt, in den nächsten 2 Wochen sollten wir Gewissheit haben, wo Carlos Sainz tatsächlich fahren wird. Und diese News gehen durchs Internet wie, keine Ahnung, was verbreitet sich schnell?
Lauffeuer.
Lauffeuer, genau. Diese News verbreiten sich wie Lauffeuer. Du hättest mir jetzt auch irgendwas geben können, Perk.
Nee, das ist auch das richtige Sprichwort sogar. Dass sich etwas verbreitet wie ein Lauffeuer.
Okay, gut. Sehr schön. Also, es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Und ich gehe davon aus, dass das wirklich passieren wird. Aber
wobei Sainz natürlich gesagt hat, dass er noch gar nichts unterschrieben hat. Aber natürlich sagt er das.
Laut Kylian Mbappé wollte er auch nie zu Real Madrid gefühlt.
Richtig, das ist erst wirklich erst in den letzten Wochen passiert, dass sich Mbappé und Real mal zusammengesetzt haben.
Ja. Das ist doch so, ganz klar. Kommen wir aber zum eigentlichen Gesprächspunkt, Perke. Ich glaube, den viele interessieren wird, nämlich, dass die FIA 2026er Autos vorgestellt hat. Die 2026er Boliden mit den ganzen Neuerungen, etc. Und da gibt es sehr, sehr viel, was wir wirklich in-depth mal erklären müssen. Und das, Perk, würde ich wirklich auf die Donnerstagsfolge tatsächlich schieben. Ich würde jetzt nur in dieser Folge unseren ersten Eindruck von den Boliden mal kurz geben. Und alles, was den technischen Standpunkt und alles angeht, das würde ich in die Donnerstagsepisode packen, weil da gibt es einen X-Mode, da gibt es einen Z-Mode, kein DRS mehr so wirklich. Da ist einiges, was man wirklich bereden muss. Also DRS ist schon noch da,
ja, aber es ist halt komplett anders.
Teil der Aero jetzt einfach und nicht mehr so, wie es jetzt ist. Das ist alles Thema für die Donnerstagsepisode, da wird es ein bisschen technischer. Also wer jetzt Bock auf so Technik hat, freut euch auf die Donnerstagsepisode. Perke, was ist dein erster Eindruck von den 26er Boliden?
Es sieht ungewohnt aus, aber ich finde, es sieht nicht schlecht aus. Sag ich, wie es ist. Ich habe das Auto jetzt nochmal vor mir, ich habe mir die Bilder nochmal aufgemacht, die ihr auch auf jeder Social-Media-Plattform von uns finden könnt, die Bilder davon. Ich finde es ehrlich nicht schlecht. Klar, es ist ungewohnt. Klar muss man sich erst dran gewöhnen. Aber irgendwas hat es. Und solange es dann wirklich Racing bringt, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, über die technischen Sachen und wie wir dazu stehen, reden wir am Donnerstag. Aber ich bin erstmal vorsichtig optimistisch. Ne, würde ich es mal
ausdrücken. Also, als ich das Auto das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, heilige Scheiße, ist das Auto hässlich.
Ja.
Dann, als ich es mir das zweite Mal angeguckt habe, habe ich gedacht, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der Rearwing sieht ein bisschen anders aus. Der ist wieder, ist nicht mehr so gebogen rund, sondern er ist wieder spitz und eckig. Eigentlich finde ich es nicht schlecht.
Ja.
Aber, und das ist mein großes Aber, bei Gott, ich habe in meinem Leben noch nie so was Hässliches wie diesen Frontwing gesehen.
Dann gucke ich mir den doch
nochmal extra an. Dieser Frontwing sieht katastrophal schlimm aus. Also das Ding ist, er erinnert ja größtenteils an einen normalen Frontwing, aber der ist einfach kürzer bis zu dem Punkt, wo wir ihn kennen. Und dann kommt auf einmal so eine U-Flap darunter, die todeshässlich aussieht in meinen Augen. Also das ist wahrscheinlich auch wieder jetzt Geschmackssache. Aber das Auto an sich völlig fein, sieht interessant aus. Die Technik da drin klingt echt cool. Aber
ja gut, bin ich bei dir.
Zerstört die Ästhetik so sehr.
Ich denke, das wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders aussehen, wenn wir es richtig vor uns sehen bei einem Ferrari, bei einem Red Bull oder so.
Dann natürlich auch, welche Upgrades jedes Team da macht, uns verändert.
Natürlich, also. Aber jetzt einfach so sieht es nicht geil aus, da bin ich voll bei dir. Aber da wird sich auch noch einiges dran verändern, je nachdem, wie die Teams das entwickeln werden, denke ich mal.
Genau. Wie gesagt, Technikseite recht komplex, das machen wir alles in der Donnerstags-Episode. Aber Perke, ansonsten würde ich diese Episode jetzt closen, weil ich sehe hier eine Stunde 15 und ich weiß im Editing, ich werde mich jetzt schon wieder verfluchen, dass wir hier eine so lange Episode aufgenommen haben. Aber es war einfach ein Weltklasse-Wochenende. Es war eins der besten, meiner Meinung nach, die wir seit Jahren hatten. Und deshalb fand ich, war es auch eine Episode, wo man durchaus tatsächlich länger als in den üblichen Episoden reden konnte. Mir hat sehr gefallen das Wochenende. Ich hoffe, dir auch, Perke.
Auf jeden Fall.
Und damit wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Kommt gut rein. Wir hören uns am Donnerstag wieder zur klassischen Donnerstags-Episode, denn es ist keine Race Week bedauerlicherweise, aber dafür mal eine Woche Pause. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Und wir haben tatsächlich am nächsten Montag sogar eine What-If-Folge für euch geplant, die zweite dieses Formats. Und damit wünsche ich euch was. Haut rein. Bis Donnerstag. Bis dahin.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.